Haben Sie Lust, dass wir dieses Lied am Ende miteinander singen? Es ging so schön ein. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewiglich hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Herzlich willkommen in diesem Sommersonnensonntagsgottesdienst. Was wollen wir mehr? Viele sind beteiligt. Elisabeth Wert wird mit uns beten. Elisa wird eine besondere Art der Lesung halten. Christian Höhne hält die Predigt. Musiker und Techniker helfen uns, gut zu verstehen und fröhlich zu singen. Und der Wochenspruch für diese Woche, das ist ein ganz besonderer. Ein ganz bekannter, aber einer, der uns immer wieder auch auf gute Weise durch diese Woche bringen kann. Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das wünsche ich uns von Herzen, dass wir heute an der Seele erfrischt nach Hause gehen. Die anderen Erfrischungen, die müssen wir uns sonst beholen. Das kühle Wasser, etwas zu trinken. Ich habe eine Frage an Sie. Wer ist Ihr Vorbild? Gibt es sowas? Das ändert sich auch im Lauf des Lebens. Also ich würde heute andere Vorbilder nennen als noch vor 40 Jahren. Aber wenn Sie mal so überlegen, wer ist das so im Moment in Ihrem Leben, wo Sie sagen, an dem kann ich mich gut orientieren? Ich stelle die zweite Frage, wer ist Ihr Vorbild im Glauben? Gibt es da jemanden? Gibt es so eine biblische Person, wo Sie sagen, boah, so wie die Ruth das in ihrem Leben gemacht hat, das finde ich spannend. Das würde ich auch gern machen. Oder ein Abraham oder andere. Ich finde immer wieder, wenn es um Vorbilder aus der Bibel geht, die sind so wunderbar ehrlich geschrieben. Das sind ja alles nicht die Superhelden. Und deshalb, glaube ich, können wir von denen auch manches mitnehmen. Können sie tatsächlich für uns, für unseren Glaubensalltag auch Vorbilder sein und werden. Und deshalb finde ich das so spannend, dass wir eine Predigtreihe haben zum Thema Vorbilder des Glaubens. Heute kommt eine der Personen zum Tragen, über die wir immer reden. Petrus. Und wenn jetzt jemand sagt, ach, von dem kenne ich doch alles, kann ich nur sagen, stimmt nicht. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie dieser Petrus Jesus bekannt hat. Auf eine ganz besondere Weise. Ich bin sehr gespannt auf die Predigt heute. Jetzt könnte es ja sein, dass heute jemand nicht im Garten sitzt und schon mal Geburtstag feiert, sondern sagt, ich beginne meinen Geburtstag im Gottesdienst. Gibt es da jemand? Jawohl, Reinhard, wie schön. Noch jemand? Nicht, dass ich wieder einen übersehe, das passiert mir dann immer schon mal. Reinhard, wir singen dir viel Glück und viel Segen. Ja, das wünschen wir dir, Reinhard, dass Gott dir Freude ins Herz schenkt, immer wieder neu, jeden Tag. Und dass du erfahren darfst, dass er mit dir geht, durch gute Tage und durch schwere Tage. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Oh, denkt man manchmal, der heutige Morgen ist gar nicht frisch. Aber es geht ja in dem Lied weiter, ja. Allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treue. Lied Nummer 440 wollen wir miteinander singen.
Wir wollen miteinander den Psalm 118 lesen. Er wird angezeigt oben. Und da sehen Sie zwei verschiedene Farben. Kann man mich verstehen? Besser, ne? So. Und ich möchte es gerne im Wechsel lesen und Sie bitten, dass wir mit den Herren beginnen und die Damen antworten. Ich werde bei den Herren am Anfang dabei sein. Und dieses Gebet ist ein gottesdienstliches Gebet, dass man sich gegenseitig zuruft und einander nochmal zusagt, an wen wir glauben. In diesem Sinne dürfen wir das jetzt auch einander zurufen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich.
In der Angst sieht mich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich.
Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.
Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten.
Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen.
Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen.
Du bist mein Gott, und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und und seine Güte währet ewiglich. Wir beten weiter. Wir kommen vor dich, ewiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Danke für diesen Tag, an dem wir Zeit haben, auszuruhen, zu singen, zu beten und Gemeinschaft zu haben. Heute am Sonntag, mitten zwischen zwei Wochen, einer vergangenen und einer kommenden, da sind wir bei dir geborgen. Wir bringen dir, was uns bewegt, was uns nicht loslässt, was wir nicht loslassen können oder wollen. Wir bringen unter dein Kreuz alle Schuld, unsere eigene, wo wir uns falsch verhalten haben, und auch die Schuld der anderen, die uns verletzt haben. Wir legen es vor dich hin und breiten es aus. Wir lassen los, was uns hält. Danke, Herr, dass du uns vergibst. Kyrie eleison. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Gott in der Höhe sei Preis und Ehre. Gott weiter für seine Treue mit einigen Liedern.
Thank you.
Die Lesung für den heutigen Gottesdienst, die wird uns lebendig gemacht durch Elisa, die einfach mal in eine andere Rolle geschlüpft ist.
Hey Leute, voll gut, dass ihr da seid. Ich muss euch ganz dringend was erzählen. Es ist halt sowas Krasses passiert. Also vielleicht stelle ich mich erst mal vor. Ich bin Martha und ich bin Dienstmädchen im Palast des Hohepriesters. Und ich hatte heute meinen freien Tag und im Tempel war ein großes Fest. Und ich dachte, ich gehe da mal hin, weil ich bin da nicht so oft und macht man so. Ja, hielt ich für eine ganz gute Idee. Auf jeden Fall war dann in der Halle Salomos eine riesige Menschenmenge, weil ein Mann auf den Treppen stand und von der Auferstehung der Toten berichtet hat. So wie es ja bei Jesus gewesen sein soll. Und davon, dass dieser Jesus Menschen geheilt haben soll. Total viele Menschen waren bewegt und dann kamen plötzlich die Hohepriester mit den römischen Soldaten, mit ihren Lanzen und haben diesen Mann verboten weiterzureden. Aber er hat sich einfach nicht beirren lassen. Und dann haben sie ihn abgeführt. Und dabei konnte ich ihm in seine Augen sehen. Und in diesen Augen war etwas ganz anderes, als ich erwartet habe. Sie glitzerten vor Freude und es war ein tiefer Frieden in ihnen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich diese Augen kenne. Aber damals, da waren sie nicht voller Freude, ganz anders. Dieser Mann war Petrus. Und damals, als ich ihm begegnet bin, wurde Jesus gerade verhaftet. Ich hatte Dienst und man hörte die Schreie Jesu aus dem Palast. Und Petrus stand am Feuer und wärmte seine Hände. Und eine Kollegin von mir sagte, du bist doch Petrus, du gehörst auch zu diesem Jesus. Aber Petrus stritt es ab und sagte, nein, ich weiß nicht, wovon du redest, ich kenne diesen Mann nicht. Und er ging zum Tor, dort, wo ich Dienst hatte, und ich rief alle herbei und sagte, Leute, kommt mal her, du bist doch Petrus. Ich kenne dich, du gehörst auch zu diesem Jesus aus Nazareth. Und Petrus stritt es wieder ab und sagte, nein, ich kenne diesen Mann nicht, ich weiß nicht, wovon du redest. Doch die Männer, die bei ihm standen, sagten doch, dein Dialekt verrät dich, du kommst auch aus Galiläa, genauso wie Jesus. Und Petrus, der leugnete es ein drittes Mal und schwor, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge, ich kenne diesen Mann nicht. Und dann krähte der Hahn. Petrus starrte vor sich hin, als wenn er sich an etwas erinnert und murmelte, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal verleugnet haben, dass du mich kennst. Und dann rannte er voller Tränen weg. Dieser Mann, in dessen Augen so viel Furcht und so viel Angst lag, voller Trauer, den habe ich heute wieder gesehen. Und diesmal stand er zu seinem Glauben und hat gesagt, ich gehöre zu dem auferstandenen Jesus. Und seine Augen waren voller Frieden. Und ich finde das ziemlich mutig und mich hat das ziemlich nachdenklich gemacht. Und auch irgendwie ein bisschen neugierig. Und ich glaube, ich gehe die nächsten Tage mal wieder in den Tempel und schaue, ob ich da irgendwen von diesen Jesus-Nachfolgern finde.
So ist das, wenn Jesus Menschen überzeugt und sie zum Glauben an Jesus kommen. Und deshalb singen wir auch jeden Sonntag im Gottesdienst Halleluja, weil wir uns mitfreuen, was Gott alles in dieser Welt tut. Halleluja. Unseren Glauben bekennen und tun das heute mit Worten, die finden wir im evangelischen Gesangbuch, aber die finden wir jetzt auch hinter uns angezeigt. Wer kann, möge aufstehen, aber wem es zu anstrengend bei der Hitze ist, bleibe bitte einfach sitzen. Wir glauben an Gott, den Ursprung von allem, was geschaffen ist, die Quelle des Lebens, aus der alles fließt, das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. Wir glauben an Jesus Christus, den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren. Ein Mensch, der Kinder segnete, Frauen und Männer bewegte, Leben heilte und Grenzen überwand. Er wurde gekreuzigt. In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen und uns zur Liebe befreit. Mitten unter uns ist er gegenwärtig und ruft uns auf seinen Weg. Wir glauben an Gottes Geist, Weisheit von Gott, die wirkt, wo sie will. Sie gibt Kraft zur Versöhnung und schenkt Hoffnung, die auch der Tod nicht zerstört. In der Gemeinschaft der Glaubenden werden wir zu Schwestern und Brüdern, die nach Gerechtigkeit suchen. Wir erwarten Gottes Reich. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. In der vergangenen Woche haben wir 565,11 € zusammengelegt. Ganz herzlichen Dank dafür. Während des nächsten Liedes sammeln wir für das Café Johannes. Und aus dem Café Johannes könnte man immer Geschichten erzählen. Ich trank einen Kaffee, neben mir stand ein junger Mann, ich kannte ihn nicht. Und wir kamen ins Gespräch und er erzählte gerade, dass er seine Prüfung bestanden hat und dass er im Café Johannes noch ein Praktikum gemacht hat. Und er strahlte mich an und sagte, und jetzt suche ich nur noch eine Arbeitsstelle. Im Café Johannes ist dieser junge Mann begleitet worden, sodass er seine Prüfung auch gut bestanden hat und deshalb so fröhlich da sitzen konnte. Das ist eine Sache im Café Johannes. Wer öfter da sitzt, dahin geht, weiß, wie viel da passiert an kleinen und an großen Dingen. Und die müssen wir alle finanzieren. Und deshalb lade ich Sie ein, kräftig in Ihr Portemonnaie zu greifen. Es ist sowieso so heiß. Man sollte nicht so schwer mit sich rumtragen. Also man kann erleichtert gleich nach Hause gehen. Die Kollekte am Ausgang ist heute bestimmt für diakonische Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das ist der große Dachverband, abgekürzt EKD, die sich jetzt nicht um die kleinen Belange vor Ort kümmern, wie unser Diakonieausschuss, sondern die sich um die großen Belange deutschlandweit kümmern. Und da wissen wir, dass in Deutschland gibt es eine unglaublich tolle Vielfalt. Aber diese Vielfalt macht auch Probleme. Da muss sich um Menschen gekümmert werden, an die andere gar nicht denken. Da wird sich auch gekümmert darum, dass Hass und Gewalt nicht überhand nehmen. Dafür steht das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland und deshalb sammeln wir am Ausgang für diese Einrichtung. Und jetzt singen wir miteinander. Werd ich dir folgen?
Thank you. liebe Gemeinde. Vor einiger Zeit habe ich einen Hausbesuch gemacht. Wir haben hier einen Besuchsdienst. Das sind Menschen, die besuchen andere hier aus unserer Gemeinde. Es ist ein ganz wichtiger Dienst und ich bin froh, dass ich nicht jedes Geburtstagskind besuchen muss, sondern dass ich Menschen habe, die das machen. Da brauchen wir auch immer wieder neue Leute. Also wenn Sie das kitzelt, sprechen Sie mich an. Genau, die brauchen Verstärkung. Aber ich habe diesen Hausbesuch gemacht und ich klingelte an der Tür, stand da mit Pullover, eigentlich ganz schick fand ich, und die Tür öffnete sich, ein Mann guckte mich an, ich hatte so eine Geburtstagskarte in der Hand und der Mann sagte, ja, ich würde gerne zur Frau Punkt, Punkt, Punkt. Also, ja, das ist meine Frau, die hat heute Geburtstag, wir sind da drin, wir feiern auch Geburtstag, also wir haben gar keine Zeit für Sie jetzt hier. Ich habe dann versucht zu sagen, ja, deswegen bin ich da, ich will diese Frau besuchen. Und er so, nee, wir haben keine Zeit. Und ich so, ja, ich würde aber gerne die Karte überreichen, ich bin hier der Pfarrer und ich würde das gerne machen. Der Mann hat mich plötzlich anders angeschaut, als ich sagte, ich bin der Pfarrer. Von außen sah man das nicht. Die Worte waren nötig. Und so ist das manchmal. Von außen, da sieht man das nicht unbedingt, dass wir Christen sind. Aber wenn unsere Worte dazukommen, dann kann das geschehen. Wir haben vorhin in dem Beispiel Petrus gesehen. Bei der Lesung. Petrus, der gefragt wird, gehörst du zu Jesus? Und er sagt, nee, den Mann kenne ich nicht. Was ist das? Und er hat dreimal die Chance. Und er sagt dreimal nein. Verflucht sich sogar und sagt, nee, ich habe gar nichts mit dem zu tun. Und auf der anderen Seite Petrus, der in dem Tempel steht und sagt, ja, ich glaube an diesen Jesus, ich gehöre zu dem. Und der abgeführt wird, der für seinen Glauben einsteht, weil er zum Glauben steht. Von ihm als Glaubensvorbild können wir einige Sachen sehen. Zum einen, ja, wir haben die Aufgabe, zu unserem Glauben zu stehen. Der Petrus ist im Tempel und es geschieht etwas. Er verhält sich in einer gewissen Weise. Es kommt ein Mann und der kann plötzlich, hat der keine Behinderung mehr, weil für ihn gebetet wird. Und Petrus erklärt das und es bildet sich so eine Traube und alle Leute kommen. Das heißt, sie tun etwas. Und dann kommt die Hoffnung. Er erzählt von der Hoffnung, die in ihm ist, die ihn ausmacht. Er berichtet davon. Ich bin gestern einem Mann begegnet, der zu mir kam und sagte, ja, ich auf der Arbeit, ich habe da 20 Jahre gearbeitet oder so, und ich habe andauernd Gespräche über den Glauben geführt. Die wussten irgendwann, dass ich dazugehöre. Und wenn Sachen über den Glauben kamen, kamen die zu mir. Und wir haben darüber geredet. Mich hat das gefreut. Ich dachte so, wow, wie schön, dass der Mann dazu gestanden hat, dass er das genossen hat, zu Jesus zu stehen. Ihr habt da oben, was habt ihr genau? Das piept immer so ein bisschen, ne? Ich gehe mal in die Mitte.
Du kannst auch ein bisschen lauter reden, oder wir haben es nicht so.
Okay. Ich habe halt gedacht, wenn ich näher rangehe, dann piept das. Weil immer, wenn ich näher rangegangen bin, hat das gefiept. Aber gut, wenn wir miteinander reden. Also er erzählte von seiner Arbeit, dass er dort mit den Menschen über seinen Glauben redete, seinen Glauben bezeugt hat, sich zu den Fragen gestellt hat. Und das passiert uns vielleicht auch mit Familie, mit Enkeln, mit Kindern. Im Café Johannes, auf der Straße, vielleicht im Freundeskreis, im Verein. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und die Frage nach dem Glauben, die sieht dann unterschiedlich aus. Das kann eine Überzeugung sein von jemand anderem, die ähnlich ist wie meine. Der vielleicht sagt, oh, du bist auch auf der Umweltdemo, wieso bist du denn hier? Ja, ich bin auch hier, weil ich auch diesen Planeten mitretten will. Aber nicht, weil alle das jetzt gerade machen, sondern weil Gott mir das schon von Anfang an gesagt hat. Bebaut diese Erde, bewahrt diese Erde. Das ist ein Stehen dazu, ja, ich stelle mich dazu. Oder die Frage, was machst du eigentlich am Wochenende? Ja, ich gehe in den Gottesdienst. Wie? Du gehst in die Kirche? Ja, das tut mir gut. Da begegne ich Gott, den Mut zu haben, das zu sagen. Und vielleicht entwickelt sich ein Gespräch daraus. Oder die Frage lautet ganz einfach, was glaubst du? Die wird nicht einfach so gestellt, sondern da hat man schon eine Beziehung oder da hat man ein Gespräch gehabt und da wird plötzlich diese Frage gestellt. Und wir dürfen dazustehen. Zu dem stehen, mit dem wir gehören, mit Haut und Haaren. Mit Leib und Seele, diesen Jesus. Und Petrus, der hatte Angst. Angst, so denke ich das zumindest. Jesus war verhaftet worden, er hörte die Schreie von Jesus. Er hat Angst, was werden die mit mir tun? Wie werden die mich sehen? Und ich glaube, so eine Angst, eine ähnliche, kennen wir auch. Wir haben nicht die Angst, okay, die verhaften mich jetzt und führen mich irgendwo hin. Das gibt es in manchen Ländern heute noch, dass man wegen seines Glaubens verfolgt wird. Da gibt es viele Beispiele. Die Organisation Open Doors kennen viele von Ihnen wahrscheinlich. Die kümmern sich um Menschen, die in der Haft sitzen. Die kümmern sich, damit Menschen Freiheit kriegen, auch Freiheit, ihre Religion auszuüben. Und dennoch ist bei uns vielleicht auch manchmal die Angst, die Befürchtung, die Gedanken, was denken die anderen über mich? Wie wird das sein? Glauben die, ich bin ein Spinner? Was ist, wenn ich das nicht richtig erklären kann? Weiß ich überhaupt, was ich glaube? Und es gibt verschiedene Auswirkungen, wie das die einen Menschen, die werden so reagieren. Nee, mit dem will ich nichts zu tun haben, sei mal ruhig. Aber es gibt auch Menschen, die werden nachdenken. Es gibt Menschen, wo ein kleines Samenkorn gesetzt wird, wo ein Glaube vielleicht irgendwann aufblüht. Es gibt Menschen, die aggressiv werden. Es gibt Menschen, die keine Lust haben, die gelangweilt sind davon. Und wir haben es nicht in der Hand. Unsere Aufgabe ist zu bezeugen. Aber nicht zu überzeugen. Wir können nicht überzeugen. Das kann nur Gott. Unsere Aufgabe ist das Bezeugen. Dass Gott dann handeln kann. Dass Gott sich in unsere Worte hineinmischt und dann bei der Person etwas entfacht, etwas in Gang bringt, etwas weiterbringt. Es ist die Aufgabe von Jesus, die Menschen zu überzeugen. Petrus, der sagt einmal, du bist der Christus, du bist der lebendige Gottes Sohn. Und Jesus antwortet, ja, ich freue mich, dass du das erkannt hast. Aber du hast das nicht selber erkannt, sondern mein Vater im Himmel hat es dir gezeigt. Das finde ich eine wunderbare Sache, dass Gott das in den Menschen dann erzeugt. Das heißt, wir sind aufgerufen, unseren Glauben zu bekennen. Zum Glauben zu stehen und allzeit bereit. Petrus, der schreibt später, seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Allzeit bereit, Verantwortung zu geben über die Hoffnung, die in mir ist. Über den Glauben, den ich habe. Petrus hatte gemerkt, ich war nicht wirklich bereit. Ich habe es nicht geschafft, allzeit bereit zu sein. Er hatte die Konsequenzen nicht tragen wollen. Noch nicht. Irgendwann ist er bereit und sagt, ja, ich gehe bis ans Kreuz. Aber er sagt hier, ja, das muss vielleicht geübt werden. Seid allzeit bereit. Ihr müsst es üben. Ich lade Sie ein. Das ist jetzt eine Laborsituation und ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber schauen Sie sich mal Ihren Nebenmann an. Und Sie haben jetzt eine Minute Zeit, weil dieser Nebenmann, der hat Ihnen gerade eine Frage gestellt. Und die Frage heißt, was glaubst du? Und Sie dürfen jetzt dieser Person das in einer Minute sagen. Sie haben eine Minute Zeit im Gespräch, was glaubst du? Miteinander ins Gespräch zu kommen. Drehen Sie sich um, hören Sie als dritte Person zu, was die anderen sagen. Was glaubst du? Das war jetzt eine Minute. Ich lade Sie ein, wieder ruhig zu werden. Schön, dass Sie sich so viel zu sagen haben, auch über den Glauben. Was glaubst du? Ich bin eigentlich neugierig und würde mit jedem gerne reden und wissen, was haben Sie gerade in einer Minute versucht, alles unterzubringen? Was war das alles? Haben Sie da irgendeine Geschichte von sich erzählt, wie Sie Gott kennengelernt haben oder was Gott in der letzten Woche getan hat? Haben Sie einen Bibelvers benutzt? Zum Beispiel Johannes 3,16, denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Ein Bibelvers kann manchmal helfen, so etwas aufzubrechen. An was glaube ich? Mich würde auch interessieren, wer hat geantwortet, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Das bekennen wir. Da ist das ganz dicht zusammengepackt. Und doch, manchmal vergessen wir das, wenn wir im Gespräch mit anderen sind, dann ist alles durcheinander. An was glaube ich denn? Und es ist auch schwierig, mit dem Glaubensbekenntnis, glaube ich, zu antworten, weil da ist viel Erklärung nötig. Was heißt das, Jesus Christus, unseren Herrn? Was heißt das, dass er unser Herr ist? Dass er Herr ist? Dass er unser ist? Was bedeutet das? Und die Leute wollen wissen, denke ich dann ganz persönlich, was glaubst du? Was ist wichtig in diesem Glaubensbekenntnis für dich? Was berührt dich zurzeit? Und ich muss sagen, bei mir hat sich das auch immer wieder geändert. Ich habe eine Zeit, da ging es immer um Jesus Christus. Eine Zeit, dann ging es um den himmlischen Vater. Eine Zeit, da ging es um den Heiligen Geist. An was glaube ich? Ja, ich glaube an alle drei, die eine Person sind. Aber der Schwerpunkt, der ändert sich manchmal. Der verlagert sich. Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Um allzeit bereit zu sein, ist Training notwendig. Sie haben gerade geübt. Wie beim Sport, wie ein Muskel nur wächst durch Training, so hilft uns das auch, mit anderen im Gespräch zu sein. Ich lade Sie ein, im nächsten Hauskreis mal darüber zu reden. Was antworte ich jemandem, wenn er sagt, was glaube ich? Was sind die Punkte? Und das miteinander zu teilen. Und dann merken Sie vielleicht, oh, das ist gar nicht so schwer, oder oh, das ist doch schwerer, als ich gedacht habe. Was erzähle ich denn genau, um welchen Punkt? Und es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen, dass, wenn die Situation kommt, Sie Antwort stehen können. Dass Sie erzählen können, ja, da habe ich eine Gebetserhörung gehabt. Oder dass Sie erzählen können, ich glaube, obwohl ich keine Gebetserhörung habe. Ich bin so lange schon krank und ich bete und es passiert nichts, aber ich glaube dennoch. Wo habe ich meine Zweifel? Das dürfen Sie sagen, wenn Sie über den Glauben reden. Weil wir alle haben Zweifel. Die gehören mit in den Glauben hinein. Und darüber darf auch geredet werden. Das ist wichtig, dass wir keine Überchristen sind, die alles verstehen und alles direkt glauben und sagen können. Wir sind Jesus-Nachfolger. Menschen, die glauben, dass Gott uns gut tut, dass Jesus für uns da ist, dass wir dem Willen Gottes folgen, aber auch immer wieder fallen und dass wir dann Vergebung in Anspruch nehmen dürfen. Wir sollen ihn bezeugen, wir sollen bezeugen und wir sollen allzeit bereit sein. Ein drittes vielleicht noch. Nochmal zu der Reaktion. Wie ist das, wenn wir aufgefordert sind, von dem Glauben zu reden? Wir sind nicht aufgefordert, jede Minute über Gott zu reden und jedem, den wir direkt begegnen, zu sagen, Jesus liebt dich. Das sagt der Petrus hier nicht. Der sagt, wenn ihr gefragt werdet, wenn jemand von euch wissen will, was ist das für eine Hoffnung, die in dir zu sein scheint. Und wenn Sie solche Menschen nicht treffen, mit denen Sie über den Glauben reden können, lade ich Sie ein ins Café Johannes. Gehen Sie dahin, sprechen Sie mit der Bedienung über den Glauben und vielleicht auch mit Leuten, die da sind. Tun Sie das einfach mal. Wie ist das, wenn in der Familie vielleicht noch ein Punkt, in der Familie Menschen nicht an Gott glauben. Da ist ein großer Schmerz da. Meine Schwägerin, die glaubt, die ist Christin. Und in ihrer Familie, da ist keiner, der in die Kirche geht oder der sagt, ich glaube an diesen Jesus. Und das ist ganz hart für sie und meinen Bruder, weil sie sagen, die Hoffnung, die wir haben, wir wünschen uns so sehr, dass das auch die anderen haben. Und sie überlegen, wie kann ich denn da bekennen? Und das Bekennen geht ganz viel durchs Leben. Es geht viel mehr durchs Leben als über unsere Sprache. Und dann scheitern sie ganz oft, weil, wie das im Leben ist, wie der Petrus scheitern sie. weil auch das Leben nicht immer überzeugend ist. Oder der Pfarrer, ich bin dann auch mit dabei und ich etwas sage und von da kommt, wie kannst du als Christ so etwas nur sagen? Und ich denke, ja, eigentlich hast du recht. Warum komme ich auf diese Idee? Und wir in einem Gespräch sind, bekennen und beten. Ich glaube, das können wir dann. Für diese Menschen beten, die in unseren Familien sind, die noch nichts mit Gott am Hut haben. Dass sie eines Tages sehen, wer Gott ist. Dass er eine Hoffnung ist in ihnen, für sie. Dass Gott für sie da ist. Wie ist das beim Schwachwerden? Wir haben vorhin gesungen, dreimal werde ich schwach. Olga, könntest du das Lied nochmal zeigen? Das ist ein Lied, was eigentlich Petrus singt und was wir singen. Dreimal hat er ihn geleugnet. Dreimal leugne ich dich. Und Jesus fragt dann in einer anderen Geschichte, die wir im Johannesevangelium finden, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, das weißt du doch. Und Petrus und Jesus fragt wieder, liebst du mich wirklich? Ja, das weißt du doch. Liebst du mich wirklich, Petrus? Und Petrus wird klar, ihr wird ihm vergeben. Die dreimal, wo er geleugnet hat, die vergibt Jesus und sagt, geh hin, weide meine Lämmer. Also geh hin, bekenn. Und Petrus ist der Fels, auf den Jesus seine Kirche bauen möchte, seine Kirche gebaut hat. Der Mann, der Jesus verleugnet hat, ist der Mann, auf den die Kirche gebaut ist. Der predigt und 3000 Menschen kommen zum Glauben bei Pfingsten. Der predigt und es geschieht andermal gar nichts. Der predigt und Menschen werden angestoßen, der über seinen Glauben erzählt. Und so sind auch wir angehalten, von Petrus zu lernen, zu bezeugen, allzeit bereit zu sein und wieder neu zu beginnen beim Gott der zweiten Chance, wenn wir merken, ja, wir haben versagt, dass er uns vergibt und wir neu beginnen dürfen, zu bezeugen, dass er gut zu uns ist. Ich lade Sie ein, wenn Sie nach Hause gehen und dann am Mittagstisch sitzen, mal miteinander ins Gespräch zu kommen, allzeit bereit zu sein. Was glaubst du? Sie lernen den anderen nochmal kennen und sie üben gleichzeitig. Oder im Café Johannes, wenn Sie gleich da sitzen, fragen Sie mal die anderen, was hast du mit Gott erlebt? Wie bist du hier in die Kirche gekommen? Was bewegt dich gerade? Fragen Sie und reden Sie miteinander. Amen. Thank you.
gestern Abend einen Anruf bei einem Pizzaservice. Der Hörer sagte etwas genervt: Ja, aber es dauert heute länger. Ich sag: Wie lange? Ja, so 45 Minuten. Sonst sagen wir ja immer, wir liefern alles bis zu 30 Minuten. Ich sag: Klingt schlimm. Ja, sagt er, ist sehr schlimm. Es ist so heiß, keiner will kochen. Und es ist so heiß, keiner will selber grillen. Dann müssen wir herhalten. Ja, das ist heute Mittag kein Problem. Und es dauert auch nicht 45 Minuten. Sondern wenn der Gottesdienst hier zu Ende ist, sind wir herzlich eingeladen, im Café Johannes zu Mittag zu essen. Sein Haus hat offene Türen, unser Haus hat auch offene Türen und lädt uns ein. Dirk, also bei der Hitze zu kochen, herzlichen Dank. Und dass du den Gottesdienst hier noch genießen kannst, das finde ich auch super. Also, wir gehen gleich fröhlich rüber und denen, die da unten jetzt stehen und kochen, denen sagen wir dann auch ein herzliches Dank. Nächsten Freitag, 5. Juli, im ZVM-Haus One Way Jugendgottesdienst. Nächsten Sonntag hier im Paul-Gerth-Haus, wie immer, 10.30 Uhr Gottesdienst mit Hans-Hermann Pompe. Und im Anschluss, brauchen wir auch nicht zu kochen, das ist ein Service wieder in dieser Gemeinde, nächstes Wochenende feiern wir Mitarbeiterdank. Und da ja hier die allermeisten Mitarbeiter sind, sind auch alle herzlich eingeladen. Und wer noch kein Mitarbeiter ist, der kommt auch und arbeitet anschließend mit. Ist alles gar kein Problem. Also herzliche Einladung, bei schönem Wetter gehen wir raus und grillen und erzählen. Und bei nicht so gutem Wetter machen wir das alles hier drin. Ist ja alles wunderbar dicht beieinander. Dann eine herzliche Einladung jetzt für Mittwoch. 17.30 Uhr. Das ist das Einzige, was mich ärgert, diese Uhrzeit. Wer kann da denn als Berufstätiger hin? Wer zum Beispiel in Düsseldorf arbeitet und nicht vor 6:30 zu Hause ist? Also das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Aber alle anderen können ja. Ein Stammtisch für Ehrenamtliche. 17.30 Uhr im Café Johannes. Fröhliches Kommen und mit allen möglichen Leuten aus Heckinghausen wahrnehmen, was wir alles an ehrenamtlicher Tätigkeit haben. Und das ist auch eine Möglichkeit, vom Glauben zu erzählen. In Heckinghausen wissen die Leute, dass wir zur evangelischen Kirche gehören und dass wir für was stehen. Aber manchmal muss man es noch mal sagen. So, dann beschäftigt das Presbyterium etwas, was erst in fast einem Jahr ist. Das ist die Presbyteriumswahl. Das ist immer ein schweres Thema in jeder Gemeinde. Man möchte so gern, dass man mehr Kandidaten hat, als Positionen zu vergeben sind, also Plätze da sind. Das hat bei uns zweimal jetzt nicht geklappt. Es kam immer genau hin. Da gab es auch schon mal Kritik in der Gemeinde. Wir brauchen Menschen, die sagen, ja, ich will mitgeistlich leiten. Und ich kann meinen Fund einbringen, meine Begabung. Das ist zeitintensiv, aber es ist auch gut. Und die Rheinische Kirche hat gedacht, wir machen mal einen kleinen Film. Und den können wir so in Gottesdiensten zeigen. Und den gucken wir nochmal, bevor wir dann in die Fürbitte gehen.
Die Evangelische Kirche im Rheinland setzt sich aus 687 Gemeinden zusammen. Jede Gemeinde wird von einem Presbyterium geleitet. 7.929 Presbyterinnen und Presbyter engagieren sich ehrenamtlich allein in der Rheinischen Kirche. In der gesamten evangelischen Kirche in Deutschland sind es etwa 134.000. Presbyter oder Presbyterin können alle werden, die zwischen 18 und 75 Jahre alt und Mitglied der evangelischen Kirche sind.
Das Presbyterium wird alle 4 Jahre von den Kirchenmitgliedern neu gewählt.
Was macht eigentlich ein Presbyter und eine Presbyterin?
Einmal im Monat an einer langen Sitzung teilnehmen? Nein, jedenfalls nicht nur. Jede Menge Unterlagen lesen? Nein, jedenfalls nicht nur.
Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde. Aber was heißt das?
Das heißt, dass alle Entscheidungen, die in einer Kirchengemeinde wichtig sind, gemeinsam von allen Presbytern und Presbyterinnen getroffen werden. Zum Beispiel, wenn Gebäude verkauft oder gebaut werden oder wenn jemand eingestellt wird als Organistin, Küster, Erzieher oder Pfarrerin, wie und welche Gottesdienste gefeiert werden und wofür das Geld der Kirchengemeinde ausgegeben wird.
Gemeinsam entscheidet das Presbyterium über den Kurs, auf dem das Schiff Gemeinde steuert. Das machen ganz normale Menschen, die sich neben dem Beruf und Familie für die Kirche ehrenamtlich einsetzen.
Ich bin gerne Presbyter, weil ich glaube, ich kann etwas bewegen, ich kann von meinen Fähigkeiten etwas in den Dienst der Kirche stellen.
Ich werde oft gefragt von Freunden, warum machst du das eigentlich, warum tust du dir das an? Klar ist es eine Frage, es ist nicht die Frage, ob ich jetzt gerne Presbyterin werde, sondern ob ich soziale Verantwortung übernehme.
Weil Presbyterium lebt von unterschiedlichen Menschen und es lebt auch von Menschen, die sich nicht so leicht erschrecken lassen.
Ich finde es unglaublich spannend zu sehen, was man alles bewirken kann als Presbyterin.
Die Struktur der evangelischen Kirche im Rheinland bietet die einmalige Gelegenheit, das Ehrenamtliche maßgebend mitzuspielen.
Es ist mir von meinem Glauben schon wichtig, dass ich da mitwirke in der Kirchengemeinde und die Kirche so versuche mitzugestalten, dass es eine einladende Sache ist, dass man sagt, wir sind Leute, da kann ich mit denen zusammen sein, da kann ich so sein, wie ich bin.
Ja, wir haben das tatsächlich so verändert oder das ist so im Laufe der Zeit gewachsen, einmal durch ein großes Vertrauen. Wir wissen das Kriterium von diesem und jeder, das, was uns vorschlagen, das ist gut durchdacht.
Das hört sich interessant an. Kann ich das auch live sehen und erleben?
Manche Presbyterien haben offene Sitzungen oder Infoabende. Bei einigen kann man auch über einen längeren Zeitraum hospitieren oder als Tandem jemanden begleiten, der bald ausscheidet. Presbyterium, na klar.
Na klar, ich hoffe, dass Gott es dem einen oder der anderen klar macht, dass das was ist mit unserem Presbyterium. Wir würden uns freuen. Und jetzt lade ich ein, wer kann, aufzustehen zur Fürbitte. Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Herr Bernd Metscher im Alter von 60 Jahren und Herr Hans-Joachim Kegel im Alter von 62 Jahren.
Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Familien von Bernd Metscher und Hans-Joachim Kegel, dass du sie in ihrer Trauer umgibst, dass du ihnen nahe bist, dass du sie begleitest, wenn es schwer und dunkel wird. Sei bei denen, die sie so vermissen. Und zeig ihnen, dass du nah bist. Herr, wir bitten dich für Menschen, die sich gerade in Übergängen ihres Lebens befinden. Ob es ein Orts- oder ein Arbeitswechsel ist, ob es der Schulabschluss ist, ob es Trennung oder Trauer ist, Freude über neues Leben. Du bist, der ich bin, schon da. Du bist dabei, bevor wir verstanden haben, wo unsere Reise hingeht. Danke, dass das so ist. Und danke für dein Wort. Herr, wir bitten dich um deine Weisheit für die Mächtigen dieser Welt, die sich zum G20-Gipfel treffen. Öffne die Herzen für eine Politik der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wir wollen dieses Wunder von dir erwarten, der du gesagt hast, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir bitten dich, Herr, dass die Mächtigen der Welt sich ihrer Verantwortung bewusst werden und die Ungerechtigkeit verändern. Wir suchen kraftvolle Ruhe in deinem Wort, woraus wir reichlich schöpfen und Erkenntnis gewinnen können. An deinem Kreuz, liebender Gott, finden wir Ruhe und Freiheit für unsere Seelen. In deiner Nähe, heiliger Gott, wird Gutes wieder gut und das Finstere verliert seine Macht. In dir erkennen wir eigentlich erst richtig, wer wir sind und wie du uns gedacht und gewollt hast. Vor dir müssen wir nichts beweisen oder präsentieren. Wir dürfen dir voller Vertrauen begegnen und den Auftrag entgegennehmen, den du für jeden von uns hast. Wir vertrauen auf dein Wort, die Heilige Schrift, die uns bezeugt: Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Nur du, der erbarmende Gott, bist es, der echte und vor allem ewige Hoffnung geben kann für alle Erdenbürger. Wir bitten dich um den Mut zu einem klaren Bekenntnis des Evangeliums, das uns Freiheit von aller Schuld und einen Neuanfang ankündigt. Und wir dürfen darum bitten, dass die Kirche sich wieder ihres Auftrages klar wird, nämlich deutlich und offen von dem Geschenk der Liebe und der Vergebung zu sprechen. Und alles, was uns noch bewegt und beschäftigt, fassen wir zusammen in den Worten, die du uns selbst gegeben hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jesus Christus, der Auferstandene, sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So segne dich Gott, er behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns den Segen auch noch zuzusingen. Sie müssen nicht unbedingt komplett mitsingen. Sie können sich auch manche Teile einfach zusingen lassen, dass Sie sozusagen erfahren, das wünschen mir die anderen von Gott. Und dennoch auch dann mitzusingen für die anderen.